Aufs Ohr, der Podcast der FF mit Verena Plieger.
Liebe FF-Hörerinnen und FF-Hörer, schön, dass Sie mit dabei sind bei Folge 36 unseres Podcasts. Über eine Woche ist vergangen, seit wir Gewissheit haben, dass Donald Trump zurück ist. Zurück als US-Präsident. Ja, und seither sorgt sich Europa, sorgt sich Südtirol. Entsprechend steht heute ganz groß auf der Titelseite der FF Goodbye America. Warum Goodbye? Ja, da sein Sieg weit über die Grenzen Amerikas vieles verändern wird. Und auch in Südtirol fragt man sich, was rollt da auf uns zu? Für die aktuelle Titelgeschichte hat Alexandra Aschbacher dazu mit Menschen aus Politik und Gesellschaft, sowohl in den USA als auch in Südtirol gesprochen. Und unser Autor, der Zeitredakteur Ulrich Ladurna, der hat den Blick auf Europa geworfen und analysiert, wohin die Reise des alten Kontinents gehen wird. Und genau diese Folgen für Europa wollen wir jetzt auch noch einmal hier in unserem Podcast thematisieren. Und zwar mit dem Politikwissenschaftler Roland Benedikter. Er hat in der Vergangenheit für das Pentagon und die US-Regierung White Papers zu Zukunftstechnologien erstellt. Seit 2017 leitet er gemeinsam mit Harald Bechlaner hier in Südtirol das Center for Advanced Studies an der EURAG. Und wir haben dieses Gespräch ausnahmsweise über Zoom geführt. Es heißt ja immer wieder, Herr Benedikter, dass Amerika ein völlig gespaltenes Land sei. Nun aber liegt das Ergebnis der Wahlen vor und die USA wirken so vereint wie lange nicht. Donald Trump festigt seinen Sieg mit 312 Wahlleuten. Kamala Harris bleibt mit 226 Wahlleuten deutlich hinter ihm zurück. Gibt es also die gespaltenen Staaten von Amerika nicht mehr?
Ja, man kann sagen, dieses Ergebnis war sehr überraschend, weil es tatsächlich zu einem Zustand geführt hat, der in der amerikanischen Geschichte eine Ausnahme darstellt. Wir nennen das Unified Powers. Das heißt, dass eine Partei eigentlich alle wichtigen Staatsinstitutionen kontrolliert. Die Republikanische Partei hat nach diesen Wahlen den Präsidenten, sie hat den Vizepräsidenten, sie hat den Senat, sie hat sogar das Repräsentantenhaus, wenn auch nur knapp, und sie hat den obersten Gerichtshof. Abgesehen davon darf jeder Präsident bis zu 8000 Staatsbeamte austauschen, um eben die Stabilität des Landes dann für seine Amtszeit zu erhöhen. Und wenn man das zusammennimmt, dann haben wir heute in Amerika, das zumindest politisch jetzt relativ einig ausschaut. In der Realität der Gesellschaft schaut es ganz anders aus. Wir haben, das hat man auch an den Stimmen gesehen, etwas mehr als 70 Millionen, deutlich mehr als 70 Millionen in der Demokratischen und Republikanischen Partei, die jeweils gewählt haben. Das heißt, das Land ist stimmenmäßig, aber auch ideologisch nach wie vor in der Mitte gespalten, und zwar zwischen den Küsten, den Gewinnern der Globalisierung und den Innenländern, den Verlierern der Globalisierung. Und daran hat die jetzt rein politische Machtverteilung nichts geändert.
Ja, aber es ist schon interessant. Wir sprachen immer davon, dass Amerika so gespalten sei. In Wahlprognosen ging man eigentlich von einem sehr, sehr knappen Ergebnis aus. Was ist denn passiert? Wie konnte es dazu kommen, dass Donald Trump am Ende so deutlich gewonnen hat?
Nun, ich spreche hier immer von drei großen Gründen. Einem Grund, kann man das die Mikroebene nennen, also was ist im Wahlkampf falsch gelaufen von Kamala Harris. Einer Mesoebene, das heißt, welche Politiken haben denn die Amerikaner abgelehnt, die bisher die beiden Ära dominiert haben, und drittens die Makroebene, das heißt, die ganz große Entwicklung Amerikas, die vielen missfällt. Und dazu kommt natürlich eine Wahrnehmungsverzerrung. Wir Europäer haben uns ganz auf die linksliberalen Medien, auf die New York Times und CNN verlassen. Und die hatten natürlich, weil die Medien in den USA nicht neutral sind, sondern wie Sie wissen, immer auch eine Wahlempfehlung abgeben, und zwar fast immer für den demokratischen Kandidaten, also Kamala Harris. Die hatten natürlich Interesse daran, das Rennen sehr knapp bis zum Ende darzustellen. Warum? Ja, weil dann die Wähler am ehesten zur Wahl gehen, weil sie glauben, dass ihre Stimme dann zählt, um das Zünglein an der Waage zu sein. Und deswegen haben wir das sehr knapp wahrgenommen. Eine andere Wahrnehmungsverzerrung war natürlich, dass die Parteien in Amerika immer am Ende eines Wahlkampfs es sehr knapp ausschauen lassen, eben aus demselben Grund, um ihre Wähler zum Wählen zu bringen. Und eine dritte Wahrnehmungsverzerrung von uns Europäern war, dass wir tatsächlich den Umfragen geglaubt haben. Und wir wissen seit 2016, Wahlumfragen speziell in den USA und speziell mit dem Populisten Donald Trump sind nicht glaubwürdig. Die verzerren das Bild. Warum? Ja, wenn ich jemanden frage, wen willst du wählen? Und sie haben sich für Harris, für die linksliberale Seite entschieden, dann sagen sie, ich wähle Harris. Wenn ich aber mich entschieden habe als Wähler für Donald Trump, dann sage ich, ich weiß es nicht. Warum? Ja, weil ich mich schäme oder weil ich mir Nachteile im Alltag erwarte, einen solchen Populisten zu wählen. Das heißt, man muss eigentlich in jeder Umfrage Donald Trump 3 bis 5% dazu rechnen, weil einfach seine Wähler das in Umfragen nicht zugeben. Das sind so Verzerrungen der Wahrnehmung, die das Rennen eigentlich sehr viel knapper ausschauen haben lassen, als es dann tatsächlich war.
Ja, das ist sehr interessant. Sie sprechen von einer Wahrnehmungsverzerrung hier bei uns in Europa und zwar auf verschiedenen Ebenen. Sind wir denn nun in Europa auf einen Präsidenten Trump vorbereitet?
Das sind wir zum Teil schon, ja, weil tatsächlich in politikwissenschaftlichen und politischen Kreisen dieses Ergebnis gar nicht so überraschend kommt. Und
Das
das
heißt
hat
noch
jetzt.
einmal, für Sie kam das Ergebnis nicht überraschend?
Nein, ich habe keine klare Prognose abgegeben, aber das Ergebnis kam nicht überraschend, weil einfach die Umstände der amerikanischen Situation so sind, dass sie eine Wende begünstigen. Sie müssen nur davon ausgehen, dass Amerika heute 35 Billionen Dollar Schulden hat. Das sind 120% des Bruttosozialprodukts mit einem Defizit von 1,8 Billionen pro Jahr. Amerika hält damit ein Drittel der gesamten Weltschulden, die sich auf 100 Billionen belaufen. Und das bedeutet, dass Amerika sich schon von Staats wegen in einer Lage befindet, die so nicht weitergegangen wäre. Die Demokraten haben ja versprochen, Harris hat versprochen im Wahlkampf, noch größere Schulden aufzunehmen, um weitere Sozialprogramme zu finanzieren, unter anderem auch den Krieg in der Ukraine zu finanzieren. Und die Amerikaner wollten hier eine Wende, weil sie Angst haben, dass das Land bankrott geht. Also das ist nur eine von vielen Umständen, die viele von uns dazu gebracht haben, zu sagen, es könnte schon sein, dass das Land noch einmal kippt nach 2016 und ein Radikaler, der verspricht, wir reißen das Ruder herum und zwar sehr schnell, dass der dann eine gute Chance hat. Aber eine klare Voraussage, wer gewinnt, das machen wir in der Politikwissenschaft eigentlich nie. Dazu ist die Politik in unserer Zeit, in der Zeit der Unsicherheit und der Beschleunigung viel zu volatil.
Die USA sind ja der größte Player in der NATO und damit auch der größte Sicherheitsgarant für die EU. Wie lange denn noch, Herr Benedikter?
Diese Rolle werden sie ganz sicher behalten. Also man darf jetzt nicht, und das war eben einer der Fehler von Kamala Harris im Wahlkampf, das wäre die Mikroebene, auf Donald Trump wie das Kaninchen auf die Schlange schauen und sich an seiner Figur abarbeiten. Die Figur ist nicht so wichtig, obwohl sie natürlich sich selber stilisiert zum starken Mann, der alles alleine lösen kann, was überhaupt nicht in unsere Zeit passt. Aber es sind die Politiken, die entscheiden werden. Und Amerika hat, obwohl Trump jetzt Fantasie in den Raum stellt und alles Mögliche verspricht, innerhalb weniger Wochen begrenzte Spielräume. Das hat mit dem bereits erwähnten Schuldenstand zu tun. Das heißt, hat mit internationalen Verpflichtungen zu tun, aus denen man nicht von heute auf morgen einfach rauskommt, selbst wenn man ein Donald Trump ist. Und die NATO
Donald Trump
bleibt.
bezeichnete ja bereits in seiner ersten Amtszeit die NATO als obsolet, also als überflüssig. Also wird er aus Ihrer Sicht nicht ernst machen und das Bündnis am Ende nicht in Frage stellen, weil er es sich nicht leisten kann?
Also Donald Trump wird ganz sicher Druck auf das Bündnis ausüben, um die Lasten besser zu verteilen. Ich muss es noch einmal betonen, ganz wichtig ist, dass die Amerikaner so hoch verschuldet sind, dass sie sich einem Bankrott nähern, zumindest aus ihrer eigenen Sicht. Was Donald Trump jetzt tun wird in den ersten Monaten, ist auf allen Seiten Kosten reduzieren. Er wird die Finanzierung des Ukraine-Krieges in Frage stellen. Er wird die außenpolitischen Finanzierungen von Abkommen in Frage stellen. Und er wird sicherlich auch in der NATO sagen, entweder ihr zahlt jetzt alle mehr, hauptsächlich die Europäer, geht jetzt auf die 3% Bruttosozialprodukt mit Mitfinanzierung der Sicherheit, oder wir ziehen Truppen ab, wir reduzieren unsere Präsenz oder lassen euch in Krisen sogar alleine. Dieser Druck wird kommen. Aber dass Amerika jetzt einseitig sich auf sich selber zurückzieht und aus dem wichtigsten Militärbündnis der Welt aussteigt, das halte ich für sehr unwahrscheinlich.
Sie haben es angesprochen, Trump wird von den Europäern mehr Verantwortung für die Verteidigung erwarten. Aber über welche Summen sprechen wir denn, damit sich Europa überhaupt selbst verteidigen kann?
Wir sprechen, wenn wir es sehr stark vereinfachen, von einer einfachen Verdoppelung unserer bisherigen Militärausgaben als ersten Schritt. Das heißt, viele europäische Länder sind weit unter den 2%, die als Minimalziel festgelegt wurden, bereits am Ende des Ost-West-Konflikts. Wir befinden uns in einer Lage, wo die meisten europäischen Länder ihre Grundverteidigung gar nicht aufrechterhalten könnten. In Deutschland etwa fliegen 20 Düsenjäger von über 400. Das hat mit der Pflege der Sicherheit zu tun. Man hat sich sicher gefühlt. Durch die Erweiterung kamen immer mehr Länder in der Umgebung dazu. Und man hat gesagt, wenn uns jemand angreift, müssen zuerst einmal diese Länder durchquert werden. Also wir sind sicher, wir brauchen immer weniger für die Verteidigung auszugeben. Wir sprechen von einer Verdoppelung jetzt des Verteidigungshaushaltes und das wird nur der erste Schritt sein. Viele Militär- und Sozialanalytiker rechnen damit, dass wir in den nächsten Jahren, und hier sprechen wir nur von wenigen Jahren, nicht von vielen, die Verteidigungsausgaben faktisch verdreifachen müssen.
Heißt das, Europa muss lernen, alleine zu gehen, auf eigenen Beinen zu stehen? Schaffen wir das denn überhaupt?
Ja, genau das heißt es. Wir müssen jetzt eine eigene weltpolitische Signatur entwickeln. Das heißt, wir müssen uns zusammentun. Wir werden sehr wahrscheinlich die Erweiterung stoppen müssen, weil die Erweiterung sehr komplexe Verhältnisse hinzufügen würde. Wir haben derzeit 8 Erweiterungskandidaten. Darunter ist Georgien, ein sehr instabiles Land, das von Russland instabiler gemacht wird, um es eben nicht der Europäischen Union zu überlassen. Darunter ist die Ukraine, darunter ist die Türkei, die ein Wackelkandidat von Anfang an war. Darunter ist Serbien, das sich sehr stark auch an russischen Politiken orientiert. Darunter ist unter den Mitgliedstaaten jetzt auch Ungarn, das meines Erachtens aus der Europäischen Union ausgeschlossen gehört, weil es sich nicht den Gemeinschaftspolitiken anschließt. Also die Europäische Union braucht jetzt zunächst einmal eine gewisse Stabilisierung. Aber wenn wir das schaffen, und wir sprechen hier von einigen Jahren, dann können wir uns weltpolitisch gemeinsam positionieren. Wir brauchen dazu eine stärkere sicherheitspolitische Komponente. Das heißt, wir müssen auch einfach militärisch auf stärker eigenen Beinen stehen, aber wir werden ganz sicherlich die atlantische Achse mit den USA nicht verlassen können, weil das einfach weiterhin auch unsere weltpolitische Sicherheitsgarantie sein und bleiben wird.
Trump boostete sich ja im Wahlkampf damit, dass es ihm, sollte er zum Präsidenten gewählt werden, gelingen werde, den Ukraine-Konflikt innerhalb von 24 Stunden zu lösen. Nun soll er laut der Washington Post mit Putin telefoniert haben. Der Kreml dementiert das allerdings. Lösung ist also noch keine in Sicht. Der Friedensprozess ist schwierig. Zeigt das einmal mehr, dass Trump seinen Wählern Unrealistisches versprochen hat? Völlig Unrealistisches.
Ja, das würde ich in diesem einen Fall schon sagen. Und es zeigt auch, wie Trump vorzugehen gedenkt, nämlich als der starke Mann der Unberechenbarkeit und zwar auch weltpolitische Unberechenbarkeit zu seiner eigenen Charakteristik, zu seiner Stärke machen will. Und das halte ich für sehr problematisch. Also wenn hier jetzt eine Welt entsteht, und das hatten wir 2016 bis 20 in seiner Amtszeit ja schon einmal, wo starke Männer auf persönlicher Basis mit Sympathie und gegenseitiger Wertschätzung die Weltpolitik entscheiden, dann kommen wir weg von einer Welt, die wir eigentlich wollen, nämlich eine Welt der Abkommen, der Rationalität, der Vernunft und der Zusammenarbeit. Auch im Ukraine-Krieg hat Donald Trump Sachen versprochen, die er niemals einhalten wird können, und zwar weder sachlich noch in diesem Zeitraum. Und das werden wir in den kommenden Wochen sehen. Ich denke, dass Donald Trump in dieser zweiten Amtszeit tatsächlich in relativ kurzer Zeit, wir sprechen hier vielleicht von der Hälfte der Amtszeit, tatsächlich einen Großteil seiner Wähler schon enttäuschen wird und dass die Entzauberung bereits heute angefangen hat mit seiner Wahl.
Ja, wir lassen uns hier in Europa ja gerade über das Abstimmungsverhalten der Amerikaner aus. Dabei muss man eigentlich sagen, sind wir doch in Europa selbst kein Stück besser. Uns gelingt es in Europa ja auch nicht, den Vormarsch der Nationalisten zu verhindern. Und die Sehnsucht nach einer autoritären Führung ist die vergangenen Jahre ja auch unter den Europäern gewachsen. Sehen Sie das genauso?
Ja, das sehe ich auch so, wobei man hier sehr vorsichtig mit dem Begriff autoritär sein muss. Die Demokratie besteht aus links und rechts, und wenn es kein rechts gibt, gibt es auch kein links. Wir müssen aufpassen, und das war eine unheilvolle Tendenz der vergangenen Jahre, dass wir sagen, alles, was links der Mitte ist, ist demokratisch, und alles, was rechts der Mitte ist, ist undemokratisch. Wenn wir diese
Aber man muss
Analyse...
sagen, Herr Benedikter, dass in allen europäischen Ländern in den letzten Jahren die extremen Ränder stärker geworden sind.
Das ist richtig. Und das ist die Tendenz, die ich am meisten befürchte. Übertriebene linksliberale Politiken bewirken eben eine Rückkehr eines Verrückten, wenn man so will, wie Donald Trump. Und in Europa sehen wir ähnliche Symptome in vielen Gesellschaften, in den Niederlanden, in Frankreich, in Deutschland, auch in Österreich. Wir sehen, dass wenn ich es übertreibe mit dem Liberalismus, dass dieser dann implodiert und das Gegenteil hervorruft. Und das ist jetzt eine ganz
Also in
große
Italien,
politische Diskussion.
genau, Herr Benedikt, wir können uns ja ansehen, in Italien und in den Niederlanden sind bereits rechtsextreme Parteien an der Regierung. In Deutschland ist die AfD auf dem Vormarsch. Wir wissen, Deutschland steht vor Neuwahlen. In Frankreich könnte 2027 die rechtsextreme Marine Le Pen zur Präsidentin gewählt werden. Zeitjournalist Ulrich Ladurner, der meint in der aktuellen FF, das Bild, das Europa gerade abgibt, ist desaströs. Sehen Sie das genauso, Herr Benedikter?
Nein, das sehe ich nicht so, weil die politischen Zeitverhältnisse ändern sich in der Geschichte. Dass es nicht angenehm ist, mit einem immer raueren Klima umzugehen und dass die gesellschaftliche Spaltung auch bei uns voranschreitet, daran besteht kein Zweifel. Und deswegen sage ich ja, wir müssen neue Beteiligungsprogramme starten. Wir müssen den Menschen einfach das Gefühl wiedergeben, dass sie dazugehören, dass ihre Stimme zählt, damit wir dieses Abrutschen in die Ränder verhindern. Wenn wir weiterhin diese Ränderentwicklung haben, dass die Ränder wie in Frankreich immer stärker werden, und da sind sowohl die Linksradikalen wie die Rechtsradikalen sehr, sehr stark bei den letzten Wahlen gewesen, dann zerbrechen unsere Demokratien, und dann muss ich sagen, hätte dann Ulrich Ladurner recht. Ich sehe diesen Punkt noch nicht gekommen, aber wenn wir so weitermachen, wird er in Reichweite kommen.
Ulrich Ladurner meint übrigens in der FF weiter, Trump hat die Europäische Union bereits während seiner ersten Amtszeit als Feind bezeichnet und es bestehe kein Zweifel, dass er die Europäer als Feinde behandeln wird. Auf wen hat er es denn ganz besonders abgesehen? Auf Deutschland, Herr Benedikter?
Ja, also auch hier muss man sagen, das Wort Feind ist hier unangebracht. Er hat von Rivalität gesprochen und von Konkurrenten, also im Sinne eines Businessmodells. Du bist mein Konkurrent, also ich arbeite nicht mit dir zusammen, sondern ich stehe mit dir im Wettbewerb. Und hier meint er tatsächlich vor allem Deutschland. Er nimmt ja immer Großbritannien ausdrücklich aus politischen Gründen. Aber Deutschland sieht er eben im Wettbewerbsmodus als den Konkurrenten, etwa in der Autoindustrie, aber auch im Innovationsbereich, in den Startups und in verschiedenen anderen Schlüsselbereichen. Und hier fährt er eine Rhetorik, die meines Erachtens völlig unverantwortlich ist und die auch überhaupt nichts mit freundschaftlichen Beziehungen zu tun hat.
Sie sprechen hier auch den Handelskrieg, den angekündigten Handelskrieg an. Eine abschließende Frage, Herr Benedikter, wie plausibel ist es denn, dass Trump EU-Staaten wie zum Beispiel Ungarn, EU-Staaten, die ihm zur Seite stehen, rauskaufen wird aus diesem Handelskrieg?
Ja, das ist nicht unwahrscheinlich. Donald Trump ist zwar kein Diktator und ich glaube auch nicht, dass er die amerikanische Demokratie beschädigen kann, weil die ist viel zu stark, um solche Versuche zuzulassen. Aber Donald Trump ist jemand, der gar nicht anders kann, als immer mit dem System zu spielen und daran herumzufallen und nach dritten Wegen zu suchen, wie er das nennt. Das heißt, nach Wegen, die eigentlich gar nicht vorgesehen sind. Und auch hier wird er versuchen, es wie ihm genehme Regime, und man muss hier von einem Regime sprechen, leider in Ungarn von Orban, der meines Erachtens nicht zum europäischen Geist passt, eben besonders zu behandeln. Er will ja immer Beziehungen zu starken Männern, das sind ja auch immer Männer, und hier werden Männerfreundschaften dann zur Weltpolitik und zur Entwicklungspolitik erklärt. Und das sehe ich schon mit großer Sorge. Meines Erachtens müssen wir hier sehr genau aufpassen, was geschieht. Und wenn Donald Trump hier tatsächlich einen Handelskrieg starten sollte, dann muss Europa natürlich entsprechend zurückschlagen. Das wäre für beide Seiten eine Katastrophe, weil etwa 25% des Welthandels laufen in der Beziehung zwischen den USA und Europa. Das heißt, das ist ein ganz großer Teil sowohl des amerikanischen wie des europäischen Wohlstandes. Und beide Seiten können sich einen solchen Handelskrieg eigentlich nicht leisten. Und ich kann nur hoffen, dass die Berater Donald Trumps ihm ein Quäntchen Vernunft hier noch einmal einflüstern.
Herr Benedikter, wir sind sehr gespannt, wie es weitergehen wird, die kommenden Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre. Ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch.
Sehr gerne.
Ja, und mehr zu den Folgen der US-Wahl lesen Sie in der aktuellen FF. Dort kommt etwa der gebürtige Brixner Christian Liensberger zu Wort. Er lebt seit 15 Jahren in den USA und arbeitet in Seattle im IT-Bereich. Und er meint zu meiner Kollegin Alexandra Aschbacher, viele Menschen haben nicht mehr genug Geld, um sich den American Dream zu erfüllen. Worüber berichten wir noch in der aktuellen Ausgabe? Wir blicken nach Rasen-Antholz. Wegen Unregelmäßigkeiten bei der Ausschreibungen von Arbeiten am Biathlonzentrum hat der Staatsrat die Gemeinde ja zu einem Schadenersatz verdonnert. Und zwar muss die Gemeinde 2,7 Millionen Euro an die Bauunternehmer Roland Blohner und Paul Gasser zahlen. Die Kosten aber, so formuliert es der Anwalt der beiden Bauunternehmen, muss die Allgemeinheit, sprich die öffentliche Hand, tragen. Wie es überhaupt so weit kommen konnte, Alexander van Gerven berichtet über die Hintergründe. Und er geht in diesem Heft auch der Frage nach, warum das Bronnecker Berufsschulzentrum, die Gastgewerbeschule Emma Heldensteiner in Brixen und die Fachschule für Hauswirtschaft und Ernährung in Neumarkt nach wie vor keinen Direktor, keine Direktorin haben. Wer die Verantwortung dafür trägt, dass der Wettbewerb vor einigen Wochen aufgrund eines Rekurses gestoppt wurde und wie dramatisch die Situation deshalb an diesen Schulen ist, lesen Sie in der FF. Und dort berichten wir auch über eine Lücke im Gesetz. Wir wissen ja, Urlaub auf dem Bauernhof boomt. In Innichen bietet nun ein Bauernhof mehr als die maximal zulässige Anzahl von 5 Ferienwohnungen an. Warum das Schule machen könnte, lesen Sie in der Recherche von Markus Lacher. Und hier noch einmal ein kleiner Hinweis. Seit 5. November gibt es ja die legendäre Joko-Show des Brixner Unterhalters Gianluca Joccolano als Podcast. Sollten Sie Folge 1 noch nicht gehört haben, den Podcast finden Sie hier auf unserem Kanal aufs Ohr. Folge 2 folgt dann am 3. Dezember. Das war's für diese Woche. Den nächsten FF-Podcast, den gibt es in einer Woche wieder, wie immer am Donnerstag. Denn Donnerstag ist der FF-Tag. Machen Sie's gut!